Wolf Podcasts.
Ja, dann vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, nach langen Jahren mal wieder nach Innsbruck zu kommen. Sonst bin ich mal durchgefahren, durfte da auch schon was von der Stadt sehen am Nachmittag. Ich habe verstanden aus den Vorankündigungen, dass Sie sich also interessieren, von mir zu hören, etwas über Städte, Stadtentwicklung in der Krise. Gut, für Städte ist die Krise an sich schon chronisch seit vielen Jahren, aber es steht auch was drin im Kontext der Globalisierung. Also ich will versuchen herauszuarbeiten, was sich in den letzten Jahren in dem Thema Stadtentwicklungsplanung geändert hat im Vergleich zu früher, also was so die aktuellen Trends sind. Und ich will das auf sechs Punkte an sich zusammenführen, um es irgendwie zu ordern, in Ordnung zu bringen. Und zwar einmal ein Phänomen festmachen. Einmal ist natürlich das Bevölkerungswachstum, die quantitative Frage. Dann die Frage der Ökologie und Klimawandel. Dann die Globalisierung natürlich. Dann Armut und Stadt. Dann Inklusion, Exklusion, nehmt die englischen Worte, Inklusion, Exklusion und zum Schluss noch ein bisschen, wie wir als Planer arbeiten, weil sich das auch geändert hat und dann vielleicht nochmal eine Zusammenführung und wenn Zeit ist, auch noch ein paar Worte, wie ich da versuche, das dann in der Lehre umzusetzen in Darmstadt und in Ho Chi Minh City. Ich bin also jetzt nicht nur Professor in Darmstadt, sondern in Ho Chi Minh City auch, an der Vietnamesisch-Deutschen Universität, die vor einem Jahr gegründet wurde und wo ich nächste Woche einen Kurs beginne, den wir auch in Darmstadt halten und den hauptsächlich koordinieren. Ich kann das nicht gleichzeitig machen. Außerdem bin ich auch noch Professor in Havanna, wo ich aber auch lange Zeit nicht mehr war, weil ich das begonnen hatte, als nicht sehr viele Leute hinreisten und jetzt haben die nicht mehr so ein großes Angebot, dann ist eine kurze Nachfrage nach Ausländern, haben eher Schwierigkeiten, die ganzen Leute irgendwie unterzubekommen. Also der erste Punkt ist die quantitative Frage, Bevölkerungswachstum. Sie kennen sicher alle solche Grafiken, wo Sie sehen, ein exponentielles Anwachsen der Bevölkerung. Hier sind es zwei Linien. Die eine ist Bevölkerungswachstum in den Industrieländern, hat sich seit 1950 voraussichtlich 2020 verdoppelt. In den Nicht-Industrieländern, die wir auch als Entwicklungsländer manchmal bezeichnen oder bezeichnet haben, ist die Kurve sehr viel steiler. Das ist die hier. Und dann im Resultat die Gesamtkurve natürlich auch. Das ist also ein Unterschied, wenn wir sagen, Planen im Süden und Planen der Städte allgemein, dass das ein ganz wesentlicher Unterschied ist. Man kann es dann natürlich noch unterscheiden, was ist städtisch, was ist ländlich an dem Bevölkerungswachstum. Und Sie sehen hier auch auf dieser Kurve, dass in den letzten 50 Jahren das städtische Wachstum besonders gestiegen ist. Ganz einfach, weil auf dem Land die Leute leben von Feldern und die Felder sind begrenzt und man kann sie nicht endlos teilen in der Abteilung und die Leute mit beiden müssen in die Stadt gehen. Und das führt also zu einem sehr starken Stadtwachstum. Ich habe hier zwei Kreise, die also eine qualitative und eine quantitative Veränderung aufzeigen, 1950 und 2005, wobei der grüne Teil die Landbevölkerung und der graue Teil die Stadtbevölkerung ist. Man sieht also, dass in 1950 drei Viertel der Menschheit auf dem Land noch gewohnt hat, weltweit. Und 2005 ist es fast die Hälfte, nur noch die Hälfte. 2006 war das Jahr, in dem genauso viele Leute in Städten wie auf dem Land gewohnt haben, wodurch natürlich auch in der Entwicklungspolitik, aber auch als Berufsfeld die Stadtentwicklung im Süden ein besonderes Thema wurde und ein besonders wichtiges Thema. Ja, wenn man überlegt, woher der Zuwachs kommt, wir haben es schon gesagt, es ist zum Teil die Zuwanderung. Das gilt zumindest in der Anfangszeit. In den Kontinenten ist das verschieden. In Lateinamerika, was sich relativ früh urbanisiert hat, ist auch nicht mehr so viel Druck vom Land. Das heißt, da ist der Bevölkerungszuwachs hauptsächlich durch die relative Erhöhung, Vermehrung zustande gekommen. Deshalb sind die Politiken, die man früher verfolgt hat, den Zuwachs aus dem Land in die Städte zu stoppen, in solchen Ländern nicht mehr so richtig, wobei es natürlich immer noch eine Rolle spielt. Ich sagte, ich bin auch in Havanna an der Technischen Universität im Prinzip tätig und Havanna ist das einzige Land, was ich kenne, wo es gelungen ist, den Bevölkerungszuwachs von der Hauptstadt oder von Städten allgemein an der Hauptstadt niedriger zu halten als der nationale Durchschnitt. Was daran liegt, dass man einmal nach der Revolution eine Politik betrieben hat, die alle Investitionen in die Provinzen umgelenkt hat. Das sieht man sehr leicht, wenn man heute nach Havanna fährt als Tourist. Sehr viel ist zerfallen, nichts ist neu gebaut, was gleichzeitig natürlich der Schutz war für die historischen Gebäude, die wären sonst noch mehr da. Und was natürlich auch noch sagen muss, dass es in Havanna die Auswanderungswelle gab, zwei große Wellen, wo der Großteil der Übersiedler in die USA aus der Hauptstadt kam. Gut, also der Zuwachs heutzutage mehr in den Städten drin. Und was hat der Zuwachs an Folgen in der Stadt? Ein Problem natürlich, es fehlen Wohnungen. Die Stadtplanung schafft das nicht, schafft das nirgendwo, wenn es so schnell geht. Im Grunde genommen vielleicht in China, aber die haben andere Bedingungen, aber auch in China wachsen die Slums. Der Großteil der Stadt ist nicht geplant, sondern entsteht spontan und entsteht zum großen Teil durch Eigeninitiative oder Selbsthilfe der Bewohner informell, im größten Teil, wo es geht, noch als illegal besetzten Gelände. Das ist also die Frage des Wohnraums. Damit verbunden ist, was die Stadtplanung angeht, in der Stadtpolitik, ist die Versorgung von Infrastruktur. Wenn die Leute sowieso selber bauen und die Stadt entwickeln, Häuser kann man selber bauen, aber die Infrastruktur erfordert eine kollektive Anstrengung und das kann zum gewissen Rahmen vielleicht noch eine Nachbarschaft machen, aber dann Kläranlagen und Stromversorgung von der Entfernung, Wasserversorgung, das geht dann nicht mehr. Die zweite Problem, was mit dem Zuwachs der Stadtbevölkerung entstanden ist, ist, dass irgendwann das verfügbare Land in den Städten ausgeht. Wir wissen ja, dass Land eins der wenigen Güter ist, was man nicht vermehren kann, oder nur sehr beschränkt vermehren kann. Und da viele Städte in Tälern liegen, denn die Flüsse liegen in Tälern und das Wasser ist für Städte wichtig, sind die Täler, wo es enge Täler sind, irgendwann voll. Wir haben hier ein Bild von Bogota, Kolumbien, wo es zumindest auf der Ostseite zu den Anden eine ganz starke Begrenzung gibt. Die andere, in der Nord-Süd-Richtung, ist die Begrenzung eigentlich durch die Kilometer gegeben, denn Entfernung bedeutet Zeitverlust und bedeutet Ausgaben. Das ist für arme Bevölkerung auch eine natürliche Grenze. Man kann nicht 100 Kilometer oder 50 Kilometer von den Arbeitsmöglichkeiten entfernt wohnen. Ähnlicher Fall ist in Caracas, das ist das zweite Bild hier unten, wo das Tal noch enger ist, wo es sehr viel schneller voll. Zum Teil siedeln dann die Leute oben auf den Hang, aber diese Flächen sind eben auch begrenzt, weil es dann irgendwann schnell runtergeht. Das Eingangsbild, was ich hatte, war in La Paz in Bolivien, wo Sie auch gesehen haben, die Leute siedeln den Hang hinauf, aber dann ist Schluss. Das dritte Problem ist die Versorgung. Hauptsächlich mit Wasser. Die Großstädte dann brauchen sehr viel Wasser. Wasser ist begrenzt, das haben wir inzwischen auch festgestellt, zumindest das Süßwasser. Und große Städte wie Mexiko beziehen also ihr Wasser inzwischen aus über 100 Kilometer Entfernung, was dann nochmal über 1000 Meter, fast einen Kilometer aufgepumpt werden muss. Und das sind enorme Energien, die man braucht. Dann fehlt das Wasser auch woanders, wo sehr gepumpt wird. Also das ist die dritte größte Herausforderung, die sich mit dem Zuwachs besteht, mit Bevölkerungszuwachs entsteht. Für der zweite Aspekt, die ökologischen Fragen, entstanden oder wurden in den 60er, 70er Jahren, wurde zuerst angesprochen. Zu Anfang hat man sich zunächst konzentriert auf die Reduzierung der Artenvielfalt, also Schutzzonen, wo nicht gebaut werden darf zum Beispiel. Dann hat man irgendwann gemerkt, dass die Menschen ja auch eine Art ist, die vom Aussterben bedroht sein könnte, wenn wir nicht aufpassen. Und hat dann in der Stadtplanung, in der Architektur das Augenmerk darauf gelenkt, wie denn die Städte und die Häuser gesünder gebaut werden können. Fing an in Deutschland, zumindest als ich studierte, mit Baubiologie. Also hat gemerkt, dass manche Häuser und die Hausumgebung gefährlich sind. Asbest in Häusern und elektrische Schwingungen in und außerhalb dem Haus. Und dann ging das Augenmerk mehr auf die ganzen Städte. Durch die Vereinten Nationen gibt es und gab es Programme zu Healthy Cities, die weniger von Architekten als von Medizinern getragen wurden. Aber die Städte, Stadtverwaltung wurden eben Mitglied, haben verschiedene Anstrengungen unternommen. Und in den letzten Jahren, das haben wir alle mitbekommen, ist der Klimawandel das größte Augenmerk und es gibt kaum eine Regierung, die nicht irgendwelche Programme zur Reduzierung des Klimawandels verabschiedet. Wir selber sind auch in einem Programm, das wurde schon erwähnt, ein Forschungsprojekt, beteiligt, auch in Vietnam, in Ho Chi Minh City, wo wir die Folgen und die Auswirkungen, die Folgen des Klimawandels auf die Stadt untersuchen und die möglichen Antworten darauf, sowohl zur Verringerung des Klimawandels wie auch zur Reaktion darauf. Adaptation nennt man das in der englischen Sprache. Man muss wissen, und Vietnam ist da keine Ausnahme, dass weltweit, ich weiß nicht, 30%, 50% oder so der Städte an Küsten liegen. Früher in der Kolonialzeit war das eben, wo die Kolonialmächte zuerst ankamen und Städte gegründet haben. Für den Transport ist das günstigste gewesen, über den Seeweg und über Flüsse, statt über Berge und Straßen bauen und sowas. Und durch den Klimawandel wissen wir auch, dass das Eis in der Arktis, Antarktis schmilzt, dass der Meerwasserspiegel steigen wird. Und das bedeutet dann für solche Städte, dass sie zumindest teilweise überschwemmt werden. Ho Chi Minh City ist ein ganz extremes Beispiel, wo ungefähr 50% der Stadtoberfläche unter Wasser steht, wenn der Meerspiegel um einen Meter steigt. Und das ist abzusehen, wann das sein wird. Ich weiß nicht, ob das 50 Jahre sind oder 100 Jahre, aber die Vietnamesen sind da sehr nervös, verständlich, und unterstützen dieses Projekt zusätzlich zu anderen Anstrengungen oder Forschungen, die betrieben werden. Also das hier ist so eine Grafik, das zeigt, dass der Klimawandel real ist. Das ist Aufzeichnung auch in 50 Jahren, wo also der Trend zum 1 Grad Erwärmung nachzuweisen ist. Hier ist der Zeitrahmen größer, es geht bis 2100, wo man sieht, die dunklen Flächen, da wird die Temperatur also um 8 Grad steigen, und das sind nicht wenige Flächen, der ganze Amazonasbereich Europa ist im Norden auch betroffen. Und das sind also die zwei Sachen. Einmal Meerwasserspiegelanstieg, das andere die Erwärmung. Die Erwärmung hat auf die Siedlungsentwicklung die Auswirkung, das Phänomen der Versteppung, Desertification auf Englisch. Und in Afrika, insbesondere in der Sahelzone, sind viele Städte oder Ortschaften entvölkert, sodass jetzt in Mali eine Stelle, wo die in der Durban-Gebiet, wo vor 50 Jahren noch sehr viele Bäume standen und Landwirtschaft betrieben wurde, und heute ist das reine Wüste. Und diese Versteppung geht relativ schnell voran, wie wir eben auf dem Bild davor gesehen haben. Gut, wenn wir jetzt zur Planung kommen, was wir dazu machen, ist die Erwärmung zu stoppen. Zum einen dadurch, dass wir den CO2-Ausstoß verringern und die Gebäude und auch die Städte energie- und ressourcenneutral planen, zu planen versuchen. Sie wissen, es gibt bei den Architekten die Null-Energiehäuser, wo wir in Darmstadt auch einen Forschungsschwerpunkt haben. Jetzt auch sogar das zweite Mal den Solar Decathlon-Preis in den USA gewonnen haben, im ganz nahen Wettbewerb, Studentenwettbewerb. Das Gleiche kann man natürlich auch auf ganze Städte anwenden. Das macht zum Beispiel die Urban Footprint-Theorie, die auch schon seit 15 Jahren oder 20 Jahren diskutiert wird. Der städtische Fußabdruck, wenn man es übersetzen will, ist die Fläche, die eine Stadt oder eine Ansiedlung braucht, um sich zu regenerieren. Das kann man ausrechnen, indem man sagt, wir brauchen so und so viel Fläche für die Produktion von Lebensmitteln, wir brauchen so und so viel Fläche für unsere Baumaterialien, Holz, was auch immer, wir brauchen so und so viel Fläche für unsere Energie, das kann man auch umrechnen, in Holz zum Beispiel, Wälder. Und das gibt also eine Fläche, die ist wesentlich größer als das Stadtgebiet. Und die Forderung besteht dann, dass man eben in einem Land oder in einer Provinz oder in einer Region sich theoretisch vom Input selber versorgen könnte. Das kann keiner unserer Städte. Also der Footprint von Holland, das sind ja so groß wie ganz Europa. Und von ganz Europa ist schon mehr als die ganze Welt. Ist natürlich nicht möglich, weil die Welt ist begrenzt. Wir schaffen das deshalb, weil wir die Ressourcen aus der Vergangenheit aufbrauchen. Aber das ist nicht nachhaltig. Insofern ist diese Footprint-Theorie an sich sehr, sehr interessant. Und Forderungen, Ansätze wie die städtische Landwirtschaft, die auch in den letzten Jahren vermehrt ausgesprochen wurde und auch gefördert wurde, in Entwicklungszusammenarbeit oder in UAS ein ganzes Programm, ist ein Beitrag dazu. Es gibt eben andere. Und in unserem Forschungsprojekt in Ho Chi Minh City versuchen wir jetzt auch zunächst auf der Gebäudeebene diesen Gedanken weiterzuführen. Abgesehen von eben anderen Fragen lokal, was macht man, um auf ein Anwachsen des Meerwasserspiegels zu antworten, also was weiß ich, höhere Erdgeschosszonen, die man dann entsprechend aufschütten kann und den Fußboden Stück für Stück erhöhen, solche Fragen. Ja, das war also diese zweite Frage. Es gibt auch Leute, die prophezeien oder beschäftigen sich schon damit, wie man also, wenn die besiedelbaren Flächen weniger werden und die Besiedlung mehr wird, wie man dann ausweichen kann auf Wasserflächen, was eben noch übrig bleibt. Es gibt sogar Gruppen, die sich vorbereiten, im Weltraum zu leben, was vielleicht etwas übertrieben ist. Aber das mit dem Leben auf dem Wasser scheint eine ernste Option für manche Regionen zu sein. Es wurde vorhin erwähnt, dass ich auch Mitherausgeber bin von der Zeitschrift Trialog, die auch in Darmstadt, als ich dort war, und tatsächlich von mir auch gegründet wurde vor 25 Jahren. Wir haben also jetzt das 25-jährige Jubiläum für die Zeitschrift. Und wir wollen da ein Heft rausbringen mit der Perspektive, was sind denn die städtischen Themen in 25 Jahren. Und genau dieses Leben auf dem Wasser ist das Thema, was einer der Autoren dazu beitragen will. Dann zum Teil klimabedingt, zum Teil anders bedingt, ist auch das Anwachsen von Katastrophen. Also gibt die klimabedingten Katastrophen, Hurrikane mit den Folgen, Klimawandel und den Folgen. Dann gibt es natürlich auch andere wie Erdbeben, wo man sehr wenig dagegen tun kann. Da kommt dann die Frage der Adaptation und Mitigation sehr in Vordergrund. Also Mitigation ist Vorsorge oder sich gegen die Schäden, möglichen Schäden schützen. Adaptation, Mitigation sind ziemlich ähnlich auch. Und Relief wäre dann also was passiert nach einer solchen Katastrophe, Nothilfe. Das sind Themen, die heutzutage bei den Planern und Architekten Konjunktur haben. Ist ja bekannt, dass der Arbeitsmarkt für Architekten nicht so gut aussieht. Und deshalb interessieren sich Architekten natürlich auch, wo kann man sich verwirklichen in einem verwandten Gebiet. Und es gibt also zunehmend auch Kursangebote für Planen und Bauen im Katastrophenzusammenhang, also entweder Relief, Miseria und Rotes Kreuz und sowas oder Planen davor. Also ein krisensicheres Arbeitsgebiet für den Berufszweig. Landslides sind vielleicht hier nicht so bekannt, weil wir das in Europa nicht so oft haben, aber in Entwicklungsländern, gerade in den Großstädten, wo die Hänge um die Städte herum infernal bebaut sind, passiert es, dass die Leute eben die Hänge, die meistens bewachsen sind, abholzen und dann Häuser drauf bauen. Und dadurch weicht der Boden auf beim Regen, ist nicht stabilisiert. Und Lehm ist, wenn es nass wird, sozusagen ein Schmiermittel. Also hat sehr wenig Widerstand gegen Scherkräfte und dadurch rutschen ganze Siedlungen den Berg runter, meistens mit mehreren hundert Toten. Das ist so ein Bild vom Internet. Okay, dann die dritte Frage ist die Globalisierung, dritte Phänomen. Globalisierung verstehen wir als zunehmende Vernetzung und Abhängigkeit von unterschiedlichen Regionen in der Welt und natürlich auch von unterschiedlichen Städten. Es gibt Netzwerke und das hier oben ist so ein Schema, es gibt tausend von Schemen, wie also die World Cities und die Mega Cities und es gibt tausend verschiedene Kategorien, die alle miteinander zu tun haben. Und es gibt Cluster, die wichtigsten Städte, also das hier ist Amerika in der Mitte und Europa ist am Rand und Asien ist links, mal eine andere Perspektive, als wir die Weltkarte normalerweise sehen. Und man sieht da, die Konzentration ist eben ein bisschen in Asien, noch nicht so sehr, aber in Nordamerika und in Europa und in Afrika ist bestenfalls Johannesburg noch eine größere Stadt und hier Rio, Buenos Aires, diese ja, nicht hauptsächlichen Städte, schon der zweite Rang der Städte. Wir sehen auch, dass die Wichtigkeit der Städte wechselt, einmal in der Größe, das zeigt die Grafik hier auf der rechten Seite, wo man sieht, dass New York zum Beispiel, Sie haben hier 1950 auf der linken Spalte, dann eben bis 2010, dass New York vom zweiten Platz auf den 2, 4, 6, auf den siebten Platz abrutscht und andere Städte zunehmen. Also Lagos, was 1950 noch absolut unwichtig war, irgendwann dann auf den dritten Platz kommt. Mit der Bevölkerung wächst in gewissem Grad die ökonomische Wichtigkeit aber nicht ausschließlich, die ökonomische Wichtigkeit der Städte, und das ist, was bei der Globalisierung besonders eine Rolle spielt. Ich sehe nochmal eine Grafik, die das ähnlich zeigt, wo sind die Städte, die am schnellsten wachsen. Die sind nämlich nicht die in Nordamerika, sondern die sind Südamerika, in Afrika, Indien hauptsächlich. Und das sind Städte, die wahrscheinlich mehr Zukunft haben. Das ist auch der Grund wahrscheinlich, weil die deutschen Politiker sich sehr auf Vietnam konzentrieren und da jetzt hier so vietnamesisch-deutsche Hochschule gegründet wurde. Und wenn es solche Städtenetzwerke gibt, ist klar, früher hat die Stadt für sich mehr oder weniger gewirtschaftet, aus der Umgebung, hat die Stadtbevölkerung versorgt, hat die Waren größtenteils auch in der Region abgesetzt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall mit der Globalisierung. Und damit besteht auch ein größerer Wettkampf, Städtewettbewerb, weltweit, nicht nur regional, denn das Kapital hat mehr Bedeutung, und das wissen wir, ist mobil, mehr als Waren oder allein die Menschen. Und in dem Wettbewerb geht es also um Investitionen im Wesentlichen, an Investitionen gemessen am Sitz von großen Firmen. Und wie wird dieser Wettbewerb ausgetragen? Es gibt verschiedene Strategien. Eine dieser Strategien ist die Präsenz durch große Veranstaltungen, also Olympische Spiele oder Weltausstellungen. Hier also ein Beispiel, jüngste Beispiel von Südafrika, wo sehr viel investiert wird, um gut präsentiert zu sein, wobei aber die Investitionen nur zum Teil der Bevölkerung zugutekommen. Also diese großen Fußballstadien, die meisten Südafrikaner haben bestimmt keine Möglichkeit, an Spielen teilzunehmen als Zuschauer, auch weil die Eintrittspreise zu teuer sind. Und als Investition für Land ist ein Stadion wahrscheinlich nicht die erste Priorität für so ein Land wie Südafrika. Die Städte, die also kleiner sind, nicht so große Veranstaltungen ausrichten können oder wahrscheinlich nicht können, versuchen es auf andere Weise. Also das bekannteste Beispiel ist wohl Bilbao, durch gute Architektur, bekannte Architektur. Ich habe mir heute auch zeigen lassen, dass andere Städte mit Skischanzen für Spiele probieren und mit Seilbahnen. Ist bestimmt innovativ, was andere nicht gemacht haben, was ein Alleinstellungsmerkmal wäre. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also Architektur, das ist wieder eine Chance, wo Architekten hellhörig werden. Leider haben nicht viele die Chance, da zum Zug zu kommen, weil es eben nur ein paar bekannte Namen sind, die dann doch immer wieder aufgerufen werden. Aber es ist eine interessante Entwicklung, hat auch vielleicht einen Vorbildcharakter, der dann Breitenwirkung haben könnte. Andere Städte brauchen keine Gebäude neu zu bauen, die haben sie schon. Und das hier ist ein Beispiel aus Lima, wo das Stadtzentrum, Social Zentrum, saniert wird und als Touristenzone, wie auch die Museen, die Bauer ist ja auch eine Touristenattraktion, und dadurch kommt auch Geld in die Stadt. Also die Innenstadt wieder zum Stadtzentrum und als Attraktivität für die Stadt hergerichtet worden. Das Gleiche haben sie in vielen Stellen, also selbst Havanna ist ja bekannt, dass die in den letzten 20 Jahren sehr in die Sanierung der Altstadt investiert haben, zum Teil mit ausländischer Hilfe, zum Teil mit eigener Hilfe. Der Fall von Lima ist interessant. Als ich die ersten Male nach Peru fuhr, war die Altstadt von Lima eine No-Go-Area. Die ersten Leute, die ich da besucht hatte, die ich aus England kannte, die wohnten in den besseren Gebieten weiter im Süden, San Isidro, und die waren noch nie zum Beispiel in der Chinatown, was halt neben der Altstadt ist, gewesen, obwohl sie dort gewohnt haben. Also da ging man nicht hin. Und heute ist das eine attraktive Zone. Hier dieser Plaza de Armas, so wie der Hauptplatz hier heißt, ist voll von Leuten und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht in wenigen Jahren, was da gemacht wurde. Also sehr, sehr erfolgreich. Deshalb also das kulturelle Erbe ist ein wichtiges Thema in der Stadtentwicklung, das, wo es Zentren gibt. Wo es das nicht gibt, und das ist auch interessant, man sieht das bei vielen Gesetzen, die lokal verabschiedet werden, dass da sehr starke Vorgaben für die Gestaltung von Neubauten erlassen werden und man versucht, eine kulturelle Identität für den Ort wiederherzustellen, um eben die Stadt einmalig zu machen, was in den letzten 50 Jahren davor nicht der Fall war, als der internationale Stil mit den Glaspalästen und der Corporate Identity von Gebäuden, die auf der ganzen Welt gleich aussahen und auch gleich verkauften, wo das eben vermieden werden sollte. Das habe ich mitbekommen, zumindest, dass das in den letzten 3 oder 4 Jahren sich entwickelt hat. Und meiner Ansicht nach eine interessante und positive Entwicklung ist. Ich habe eine andere Statistik gesehen, die ist schon ein bisschen älter, wo Firmen befragt wurden, was für sie die Kriterien sind von Städten, um dort zu investieren. Das sind ja meistens Verwaltungszentren, die es dahin tun. Und da gibt es auch Indexe. Es gibt hier einen Index, wo verschiedene Städte sind, wo New York als Index 100 bezeichnet wird und dann eben gibt es ein paar Städte, die attraktiver sind. Zürich sind nicht alle Städte aufgeführt, sondern sind nur die bekanntesten und die größten wohl genannt. Und ich habe gesucht, wo Innsbruck ist. Das muss irgendwo dazwischen sein, wahrscheinlich zwischen New York und Zürich. Ich habe gesehen, also eine Stadt, die ich kannte, wo ich im letzten Jahr mal war, Tel Aviv, als ich in Palästina ein Projekt hatte, das ist also sehr schön gelegen am Meer mit überall Strand und relativ easy living. Das ist also auch ziemlich weit oben. Gut, Cape Town kenne ich auch. Also die Kriterien sind einmal die Vorhandensein von Arbeitskraft, neuerdings weniger die Menge, sondern die Qualifizierung von Arbeitskraft für die Besitzer von den Firmen. Dann sind es zum Teil die Grundstückspreise, Investitionspreise, die Steuern natürlich, das wissen wir, dass das ein wichtiges Argument, auch Verhandlungsargument ist. Dann die Sicherheit, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Dann die Attraktivität, Freizeitwert, weniger für die Manager selber, weil die doch den ganzen Tag in den Büro verbringen, sondern für die Familie und die Frauen, die, wenn sie mitreisende Ehefrauen sind, dann auch keine andere Beschäftigung dort finden und dann eher eine Beschäftigungstherapie brauchen, also für Kultur und Shoppingmöglichkeiten und was weiß ich. Es ist ein ganzes Paket von Verkehrsanbindung ist ein wichtiger Punkt, also Hafen, Flughafen, zumindest auch Autobahnkreuz im regionalen Kontext. Und das ist, worauf die Städte heute hauptsächlich gucken. Also der Blick mehr nach außen als die Bedürfnisse notwendigerweise für die angesessenen Bewohner der Stadt. Die sind eh da. Aber es geht um die kommen und die eben auch Geld mitbringen. Gut, zur Frage der Globalisierung gehört natürlich auch der Transfer von Wissen und von Geld in Form von Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe hat sich in den letzten Jahren gewaltig geändert. Wenn wir überlegen, gut, wie entstand die Entwicklungshilfe, warum sollen die reichen Nationen nun Geld an den Süden abliefern und in den 50er, 60er Jahren, als wohl die Entwicklungshilfe entstand, war die Begründung, da stand dahinter der Wettbewerb, ideologischer Wettbewerb zwischen Ost und West, also Einflusszonen der kapitalistischen Welt und der sozialistischen Welt, die die Länder, die Regierungen im Süden mit sozusagen Geschenken zu bestechen versuchten und was dann eben Entwicklungshilfe war. Man wollte zeigen, dass man die mehr kann und auch mehr Geld hat und die Länder im Süden waren entsprechend auch schlau zu verhandeln. Der, wenn der Westen nichts geben wollte, wenn nicht genug gab, haben sie gedacht, gut, die Russen geben uns mehr und dann kamen wieder die Amerikaner, Europäer und so weiter. Mit dem Fall der Mauer und mit dem Zusammenbruch des östlichen, des westeuropäischen Wirtschaftssystems war das nicht mehr Thema, sondern, und das sagt auch die Entwicklungshilfe in den meisten Ländern ganz deutlich, geht es vielmehr um den wirtschaftlichen Einfluss in die Länder und zumindest unsere deutsche Regierung sagt, wir geben Entwicklungshilfe, nennt es auch so, das nennt es jetzt wirtschaftliche Zusammenarbeit in bestimmten Ländern, wo wir einen gewissen Return erwarten können, kurzfristig oder mittelfristig. Langfristig wird meistens nicht gedacht. Und die Höhe der Entwicklungshilfe wurde ja mal international festgelegt oder empfohlen auf 0,7% des Bruttosozialproduktes, was die wenigsten Länder leisten. Also das hier sind 0,7 ist hier und sind an sich nur die skandinavischen Länder und Schweden und Luxemburg und die Niederlande, die so viel geben, alle anderen geben entsprechend weniger. Da wäre also noch ein Nachholbedarf und trotzdem gehen die Mittel der Zusammenarbeit oder frühen Entwicklungshilfe in den meisten Ländern zurück und sind wie gesagt sehr stark verknüpft mit den finanziellen Interessen, die, ja, das war die nationale Kooperation für die Planer und Architekten, die ja auch zum Teil in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, jetzt als Berufsfeld gesehen, heißt der Zuwachs der Probleme und die Konzentration der Bevölkerung auf die Städte ein neues Aufgabenfeld. Früher waren die Landwirte in der Entwicklungszusammenarbeit sehr viel stärker vertreten als Planer. Inzwischen scheint sich das zu ändern. Das ist also auch eine Entwicklung der letzten Jahre. Diese Grafik hier zeigt mir noch, wie die trotz Entwicklungshilfe sich die Lebensbedingungen in den Ländern Südens, also das hier ist für Afrika, verschlechtert haben. Das ist zwar nicht die neueste Statistik, die geht bis 1990, aber ich bin sicher, dass sich die Situation eher verschlechtert hat als verbessert. Das aber global gesehen. Ein anderer Aspekt ist, dass eben durch die Globalisierung, es gibt Verlierer und es gibt Gewinner, aber die Verlierer und Gewinner sind nicht klar geteilt, jetzt wie es hier dargestellt wird, nördlich und südlich Halbkugel. Es gibt in den Ländern, und das hat dieser Cartoon davor gezeigt, in den Entwicklungsländern gibt es auch Konzentration von Reichtum, wie es Konzentration von Armut im Süden ist. Und wenn man vergleicht, der Prozentsatz der Reichen, und so meistens in den Top 5% und im Bottom 5% gemessen, ist das zum Beispiel in Brasilien 1 zu 2000, während in, weiß nicht wie es in Europa ist, wird es vielleicht 1 zu 500 sein oder sowas. In Kuba, wo ich mal für meine Dissertation eine Befragung gemacht habe, wo ich bei 250 Familien den Unterschied genommen habe, da war es zwischen nicht den 5% ärmsten Reichen, sondern absolut die ärmste Familie und die reichste, war der Unterschied 1 zu 5. Aber das war vor 1990. Oder um 1990. Gut, nächster Punkt, Armut, Poverty. Es gab eine UN, Versammlung, wie das alle paar Jahre der Fall ist, United Nations Summit, Millennium Summit, wo es genannt wird, im Jahr 2000 war, und da wurden die Millennium Goals verabschiedet, wo ganz an der Spitze stand das Ziel, bis 2015 die extreme Armut und den Hunger abzuschaffen. Ich brauche nicht zu erwähnen, wie gut die Aussichten sind, dass wir das Ziel erreichen, aber die Ziele sind ja immer nur ein Richtungsschild, wo es hingehen soll, weil eben festgestellt wurde, dass trotz der ganzen Modernisierung und Entwicklungshilfe sich die Unterschiede zwischen Arm und Reich weltweit vergrößert haben. Das ist eine ganz interessante Karte, wo die Armut nach einem gewissen Index in Fläche umgerechnet wurde und dann entsprechend die Länder größer oder kleiner dargestellt sind. Also die größeren Länder, vor allem voran ist Indien, weil es eben sehr viele Leute gibt, die alle sehr, sehr arm sind, enorm groß ist. Nordamerika ist ganz klein, Westeuropa ist auch ganz klein, Südamerika ist mittelklein. Interessant ist bei diesem Index, dass die Armut eben nicht nur an nicht nur monetär gemessen wird, weil das ist ja nicht nur so gemessen werden kann, sondern durch ein Paket unterschiedlicher Kriterien, also hier das Analphabetentum, Lebensstandard nach Überlebenschancen von Kindern und Gewicht von Kindern und all sowas. Gut, für die Stadtentwicklung, was heißt Armut, da gibt es interessante Unterschiede. Das hier zeigt ein Bild von vor 150 Jahren, als die städtische Armut bekannt wurde und auch beschrieben wurde. Engels über die Lebensbedingungen der arbeitenden Klasse in England zum Beispiel, haben viele von Ihnen vielleicht gelesen. Da war die Armut in den Städten verbunden mit der Industrialisierung. Das war die ländliche Bevölkerung, die aus dem Land vertrieben wurde und eben die Arbeitskräfte in den Städten gebildet haben musste, immer noch besser ging als auf dem Land. Wo aber die Quelle für Einkommen war die Industrialisierung. Wir wissen, dass wir heute die Industrialisierung nicht mehr haben, höhere Produktivität. Arbeitskräfte werden sehr viel weniger zumindest in der Produktion gebraucht und Städte, die ihren Schwerpunkt noch, wie viele Städte in Ostdeutschland oder in Osteuropa, auf Produktion gesetzt hatten, haben sehr hohe Arbeitslosigkeit und eine Abwanderung, was zu dem neuen Phänomen der schrumpfenden Städte geführt hat, was nicht in allen Ländern der Fall ist, aber Nordamerika ist bekannt, Ostdeutschland ist bekannt, Phänomen, dass Städte auch zurückgebaut werden müssen, ist zumindest für uns in Deutschland ein ganz neuer Aspekt, der auch in den letzten 10 Jahren zum Thema wurde und wo sich auch einige Leute darauf spezialisieren. Mit der Armut hängt auch zusammen, nicht ausschließlich, aber es hängt damit zusammen, ist die städtische Gewalt. Jedes Phänomen, jedes Problem gibt es natürlich immer mehr als eine Ursache. Aber doch spielt die Armut eine große Rolle. Die Gewalt, Zunahme der Gewalt haben wir zuerst beobachtet in Lateinamerika, inzwischen hauptsächlich in Afrika. In einigen Städten in Lateinamerika hat sich das wieder gebessert. Asien ist es noch nicht so ein Thema wie in den anderen Kontinenten des Südens. Sie haben also da oben rechts eine Situation von den Maras, das sind Jugendbanden, die es sehr viel in Lateinamerika gibt, das ist also in Guatemala eine Bande, von denen ein Teil der Jugendlichen inzwischen nicht mehr lebt, wie mir berichtet wurde. Das ist von einem Kollegen von mir aufgenommen, der dort GTZ-Projekte gemacht hat. Das ist eine typische Karte, wie sie die Polizeireviere in der ganzen Welt aufstellen, über die Hotspots, wo also eine Häufung von Gewalt und Kriminalität auftritt, wobei die Grenze zwischen Gewalt und Kriminalität nicht ganz klar ist. Die Polizei spricht von Kriminalität, weil nur das ist, was sie verfolgt. Was aber mir am meisten Sorgen macht, ist natürlich die die Gewalt für die Bewohner. Das ist auch dieses Projekt, was wir in Lateinamerika, in südlichen Afrika haben. Ansatz, weswegen wir uns darum gekümmert haben, war ein Projekt, was ich mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau gemacht habe, 2002. Eine Machbarkeitsstudie, die inzwischen auch ausgeführt wird in Kapstadt, in der Township Khayelitsha, unter dem Titel, dem Thema Gewaltreduzierung durch Slum Upgrading, also Home Upgrading, wo man also sehr stark auf den Planungsaspekt den Schwerpunkt gesetzt hat. Ich werde mal nochmal zurückgehen. Also wenn man in die Städte geht, was ich sehr oft gemacht habe bei anderen Projekten, Vermittlungsprojekten, und die Leute fragen, wo drückt der Schuh, wo sind Prioritäten, man kann nicht alles bezahlen, was zuerst, ist natürlich das erste Problem die Armut, kein Einkommen, denn mit Geld kann man sehr viele Probleme lösen. Und dann ziemlich bald kommt die Sicherheit, also sie sagen nicht das Problem, sonst sagen wir gleich die Lösung, nicht die Gewalt ist das Problem, sondern sie haben keine Polizeistation da. Obwohl sie wissen, dass die Polizei in vielen Fällen nicht sehr viel hilft und auch korrupt ist, aber immerhin besser als gar niemand. Und dieses Bild, was Sie da sehen, ist aus Lima auch, in dem Chinesenviertel, was ich vorhin erwähnt habe, wo man eben zur Image- und Tourismusförderung die Polizei hinschickt in die armen Wohngebiete, da werden die, wenn sie die nicht finden, und da sind die Leute hauptsächlich auf sich selber gerichtet, weshalb eben auch in vielen Nachbarschaften die Bewohner eine Bewohnermiliz aufstellen. Da gibt es verschiedene Begriffe dafür, also hier Community Policing oder Blockwatch. Das Bild fällt sich nämlich nicht aus dem Entwicklungsland, sondern aus Vancouver. Aber das linke ist aus Südafrika, wo also die Bewohner hier so einen Peace Park, haben sie es genannt, eingerichtet haben mit Kindergarten. Es gibt andere Bewegungen da, was weiß ich, Gun-Free Zones in Shopping Centers, wo es also Schließfächer gibt, wo man seine Knarren einschließen kann, um dann in die Gun-Free Zone zu gehen. Was bei den Architekten und Planern eine Rolle gespielt hat und noch spielt, ist die Vorstellung, dass man also allein durch die Gestaltung der Umwelt die Gewalt reduzieren kann. Es gibt so Theorien wie das Broken Windows Theory, die besagt, wenn man also einige Gebäude vernachlässigt, dann zieht das die Gewalt an. Wenn die Fenster zerbrochen sind, dann kommen also Einbrecher, also werden noch mehr Fenster kaputt geschlagen. Andersrum, wenn, was weiß ich, Graffiti sind und die am Tag danach schon wieder weg sind durch irgendeinen Reinigungsdienst, dass das die Täter, dass die Lust nimmt, Spaß an der Geschichte oder das Erfolgsgefühl. Anderes sehr wichtiges Dokument ist dieses Buch von Oscar Newman, Defensible Space, wo es ein bisschen weiter geht, nicht nur der räumliche Schutz, wie hier bei den Gated Communities, sondern mehr das Gefühl, als Gemeinschaft einen Raum zu haben, der so verteidigt oder sicher ist. Es gibt einen Begriff, den die Leute, die sich ein bisschen damit beschäftigen, sich erkennen, Crime Prevention Through Mental Design, abgekürzt CPTED. Da gibt es auch hier auch ein Buch darüber, viele Bücher darüber. Sowas wurde dann schon in England in der Zeit, als die Attentate von Nordirland, eben auch auf England, auch London, ausstrahlten, wo man dann ganze Nachbarschaften abgeriegelt hat, Straßen mit Betonklötzen verbarrikadiert und die Erdgeschosse von den Gebäuden und so bombenfest gemacht hat, was dann natürlich vielleicht an dem Ort was hilft, aber den Effekt hat, dass die Gewalt nur verlagert wird, woanders hin. Dann sind die Bombenleger in die Oxford-Street gegangen und nicht ins Bankenviertel. Und das gilt natürlich auch für andere lokal begrenzte Maßnahmen zur Gewaltreduzierung. dass da die, der Verdrängungsfaktor von, bei Gewalt mitgedacht werden muss zumindest. Also wir versuchen bei unserem Forschungsprojekt zum Beispiel, da verschiedene Aktivitäten, die von der Bevölkerung ausgegangen sind, also nicht über Polizei, zu untersuchen, was wurde gemacht und wie sind die Erfolge. Aber wir haben gerade erst angefangen, habe ich noch keine Ergebnisse dazu. Der andere Ansatz wäre in mehr Richtung Defensible Space als sozialer Raum, was meiner Ansicht nach auch mehr Erfolg hat, was wir auch versucht haben, bei dem Projekt in Kalitscha einfach Funktionen an bestimmten Stellen zu konzentrieren, dass da mehr Leute auf der Straße sind und dadurch die Sicherheit hergestellt wird. Denn umgekehrt, was eben normalerweise passiert, wenn es irgendwo unsicher ist, bauen die Leute Mauern um die Häuser rum. Dadurch sind die Straßen leerer. Die werden noch unsicherer dadurch. Dann werden die Mauern noch höher gemacht und noch ein Zaun oben drum. Und das ist dann so eine Kettenreaktion, die nicht zum gewünschten Ziel führt. Dann noch immer zum Thema Armut sind nicht nur die Individuen, die armer werden, sondern auch die Kommunen, die öffentliche Hand, wobei in der Stadtplanung, nicht die physische Planung, sondern die Stadtplanung im weiteren Sinn, die Aufgabe bekommt, Maßnahmen mitzuwirken, für solche auszudenken, die das Geld reinbringen. Gut, die Städtekonkurrenz und Stadtmarketing war eine Maßnahme, wo Planer eine Rolle spielen. In ärmeren Gebieten und Städten, die nicht die Möglichkeiten haben, geht es vielleicht erstmal darum, das Steuereinkommen lokal zu verbessern. Und man hat das versucht über Gewerbe, Gebiete, aber durch die reine Flächennutzungsplan, dass man ein Gewerbegebiet zum Beispiel ausweist, reicht man nicht, dass da auch Gewerbe hinkommen. Andere Sachen, die in dem Zusammenhang gesehen werden müssen, sind Projekte, die beispielsweise von der Weltbank unterstützt wurden, das Adressierung von Häusern in Slumgebieten. Es gibt eine andere Variante, die vielleicht umfangreicher, auch komplizierter ist die Legalisierung von Häusern, was den Leuten natürlich theoretisch nützt, weil sie mit dem legalen Haus dann einen Kredit aufnehmen können und ihr Haus verbessern. Aber man hat gemerkt, dass diese Legalisierungsprogramme von Slumgebieten oder von informellen Grundmieten, sind ja nicht immer Slumgebiete, dass die sehr kompliziert sind, Jahre dauern und darum ist also diese schnellere Variante die Verteilung von Adressen und mit Adressen kann man dann Steuern erheben und das ist also ein Aspekt, nicht der einzige, aber der ein Aspekt von solchen Programmen, die den städtischen Finanzen helfen sollen. Andere ist die Privatisierung von bestimmten Dienstleistungen, Infrastruktur, Versorgung in Lateinamerika, wissen wir, was auch so die ganzen Öffentlichdienste, Wasser, Elektrizität und sowas vor 10 Jahren sowas privatisiert wurde und jetzt ist der Trend eher andersrum, dass wir in die städtische Obhut zu bringen, weil die privaten Firmen natürlich kein Interesse haben, mehr auszugeben als unbedingt notwendig und auch an sozialen Aufgaben kein Interesse haben, weil die sozialen Aufgaben per Definition hauptsächlich für die Leute ist, die sich nicht selber versorgen können, die also kein Geld haben. Wir haben das aber auch umgewandelt in einem anderen Projekt, was ich mal für die KfW gemacht habe, in Kairo zum Beispiel, ein Sanierungsprojekt, wo wir versucht haben, es war ein Sanierungsgebiet im Zentrum von Kairo, Tel Hassenum, wo Flüchtlinge untergebracht wurden und was also in Augen der Planer und Politiker ziemlich arm aussah oder wenig repräsentativ, haben wir Sanierung geplant, auch einige Neubauten und ein Teil des Projektes sah vor, die Stadtreinigung, für die an sich die Stadt zuständig ist und sich auch noch zuständig fühlt, aber nichtsdestotrotz das nicht schafft, das in die Hände der Bewohner zu geben, querfinanziert über die Vermietung von Gewerbeflächen in dem Gebiet. Also eine Sache, wo man innovativ sein kann, Richtung Privatisierung. Privatisiert werden auch zunehmend die Planungsleistungen selber, was wieder für die Plan interessant ist. Das hier ist ein Plan von Albert Speer und Partner. Ich weiß nicht von wo, wahrscheinlich für China, wo die ziemlich aktiv sind. Und dann natürlich auch die Frage immer ist, wie weit die Privatwirtschaft dem öffentlichen Interesse dienen kann. Bei einer Planung kann man es noch kontrollieren, bei anderen Aufgaben nicht. Wenn wir gemerkt haben, der Staat kann es nicht bezahlen, die Zusammenarbeit mit der privaten Wirtschaft, was wir kennen als Public-Private Partnership, auch nicht funktioniert, wenn es keine rentablen Geschäfte sind. Wer kommt dann noch in Frage als Partner? Das sind die Bewohner selber. Und diese Kooperation zwischen öffentlicher Hand, Privatwirtschaft und Bewohnern ist an sich bekannt geworden und im Griff. Participatory Governance. Richard Strem ist einer der Autoren, der da recht gut an sich drüber geschrieben hat, ein Kanadier. Aber die Praxis hat sich schon länger diskutiert und bekannt. Sie kennen wahrscheinlich Robert Jung, der schon vor 20 Jahren die Zukunftswerkstätten für Stadtplanungsprojekte eingeführt hat. Das ist ein Bild aus einem seiner Bücher. Die Planung kann die physische Planung sein, die wir früher unter Stadtplanung verstanden haben. Das hier ist ein Bild von einer Arbeit Stadtplanungsstudenten in Nicaragua, als ich hier noch Assistent war in Darmstadt, in den 80er Jahren, wo also in dem Fall auch die Kinder einbezogen wurden, aber nicht nur. Man kann die Partizipation, und macht man heute auch, weiterführen, denn wir haben gemerkt, in die Stadtplanung, die physische Planung alleine erreicht nicht viel. Da war die lange Diskussion mit den Masterplänen, wie weit brauchen die was, und an sich schon seit mindestens 20 Jahren werden die klassischen Masterpläne kaum noch verwendet oder kaum noch empfohlen. Sich schon länger hatte, gab es den Otto Königsberger, der so der erste Entwicklungsländerarchitekt war oder Stadtplaner, Jude, der im Dritten Reich ausgewandt ist nach England. Die Engländer haben ihn nach Indien geschickt. Und da hat er als Planer gearbeitet und hat da festgestellt, dass die rationelle physische Planung im Entwicklungsland nichts bringt. Darum hat er den Begriff der Action Planning eingeführt, wo es also die Planung durch die Aktion ist, hauptsächlich die Aktion der Leute selber, nicht von oben, also bottom-up, statt top-down. Und er und ein Kollege von ihm hat dann auch erwähnt, dass in Delhi, das ist kein Einzelfall, in 11 Jahren, wurden 8 Masterpläne für die Stadt angefertigt und kein einziger davon natürlich durchgeführt, weil die Entwicklung immer schneller war als die Herstellung der Pläne, abgesehen von den politischen Schwierigkeiten oder Problemen, die es da gab. Also heute ist die Planung umfassender, multidisziplinär, und die finanzielle Planung ist eigentlich wichtiger als die räumliche Planung. Und in dem Zusammenhang gibt es auch aus Lateinamerika und aus Porto Alegre, wo das nichts angewendet wurde, der Bürgerhaushalt oder Participatory Budgeting, wo die zunächst in einem Stadtteil die Bewohner über einen Teil vom städtischen Budget selber verfügen konnte. Es gab weniger Probleme mit Korruption, weil man kontrollieren konnte, was mit Geld gemacht wurde. Und das war ein sehr erfolgreiches Modell, ist zuerst in Lateinamerika sehr oft wiederholt worden. Es gibt weit über 100 Städte, die das schon einführen, inzwischen auch in Europa und auf der ganzen Welt. Das ist eine Sitzung hier in Porto Alegre von so einem Stadtteil. Jede Stadt hat sein eigenes Modell davon. Also in Lateinamerika, einige entscheiden nur über einen ganz kleinen Teil des Budgets. Einige können nur Schwerpunkte setzen und die Stadtverwaltung sucht sich dann daraus die Sachen raus, was sie interessiert. In anderen geht es sehr weit, wo meinetwegen sogar das Gehalt vom Bürgermeister auf diese Weise bestimmt wird oder wo bestimmte Interessensgruppen, Einwanderer oder Kinder ihr eigenes Parlament haben und da ihr Budget verwalten können. Also ein sehr interessantes Thema. Dann die Frage der Inklusion, Exklusion. Ich zeige mal das Bild hier. Wahrscheinlich ist das in Sao Paulo aus einer Stadt, wo man also die unterschiedlichen Gruppen, Arm und Reich, sehr eng nebeneinander hat. Beide haben Bedarf nach Platz. Die eine Familie hier hat so viel Platz wie vielleicht 54 Familien, aber ein bisschen mehr Geld und es ist abzusehen, dass sie sich hier also ausdehnen und ein Verdrängungsprozess stattfindet. Und das ist also die Exklusion als Verdrängung. Und wenn wir über Inklusion sprechen, das ist eine andere Art der Verdrängung oder Aussonderung, dass gewisse Bevölkerungsschichten sich räumlich konzentrieren und der Zugang zum öffentlichen Raum für arme Leute zum Beispiel verhindert wird. Die Gated Communities sind so eine andere Sache. Das Problem, wenn wir in der Entwicklungszusammenarbeit oder in der Stadtplanung über Inclusion sprechen, über Inclusive Cities oder auch the Right to the City, Recht auf die Stadt, ist hauptsächlich gemeint der Kampf gegen Verdrängung und Vertreibung aus der Stadt. Und das ist heute bei UN Habitat zum Beispiel ein großes Thema. Jetzt das letzte Thema. Die neuen Arbeitsmethoden für Planer und Architekten, was sich so herausgestellt hat in den letzten Jahren, ist einmal, dass wir als Planer sich relativ wenig ausrichten können. Das haben Sie auch in der Konzeption dieser Vortragsreise schon als Grundlage gesetzt. Das ist eine interdisziplinäre Aufgabe in der Stadt. Alles hat mit allem zu tun. Und man kann nicht nur an einer Schraube drehen. Das müssen wir also auch als Planer lernen. Die wenigsten Kollegen haben das an sich inzwischen gemerkt. Aber andere Disziplinen, wie die Geografen oder Stadtsoziologen, besetzen jetzt viele Themen, die eigentlich auch Stadtplaner angehen, was zunächst angehen sollten, die aber das nicht als ihre Aufgabe betrachten. Dann, was wichtig ist, es gab in den 80er Jahren den Begriff des Facilitators, dass also der Planer nur noch ordnet, das ist also Koordination, Mediation. Dann vielmehr auch das Proactive Planning, was ich erwähnt hatte bei der Akquirierung von Finanzen. Also wenn man einen Plan macht und da eine Funktion festlegt, passiert ja nichts weiter, wenn die Stadt kein Geld hat, das zu bauen. Der Planer muss also praktisch ein Developer werden, nur ein besserer Developer im öffentlichen Interesse und nicht im Privatinteresse. Die Arbeitsmethoden sind anders. Das ist ein Workshop, den ich in Kapstadt gemacht habe bei dem Projekt. Das ist eine Managementaufgabe, darum gab es auch von UN-Habitat das Managementprogramm, was jetzt zu Ende gekommen ist, aber wo die Stadtplanung als Managementaufgabe verstanden wurde. Conclusions, also Thema 1, der Bevölkerungszuwachs. Wir haben sehr viel zu tun mit Sanierung von selbstgebauten Häusern, von Slums, weil das da ist, was ist. Nicht wie früher, wir dachten unbedingt der Bau von neuen Wohnungen. Wenn neue Wohnungen gebaut werden, inzwischen wieder Neustädte, was wir lange glaubten, dass es nicht mehr gäbe, insbesondere im Süden. Ich habe letztes Jahr selber in Äthiopien eine Stadterweiterung, fast eine Stadt für sich mit 100.000 Einwohnern, geplant. Was auch wieder neu ist, dass doch wieder Massenwohnungsbau oder städtischer Wohnungsbau in einigen Ländern akzeptiert ist. Ein Ansatz, der mit John Turner eigentlich und den architektonischen Kursworten des Massenwohnungsbaus als Vergangenheit betrachtet wurde, dass das wieder eine Chance zu sein hat, dass aber statt dem Bauen die Infrastrukturversorgung eine größere Rolle spielt. Zur Frage der Ökologie, also ressourcensparendes Bauen und Planen auf Stadtebene und als Nebenschwerpunkt Beschäftigung mit Katastrophenvorsorge und Vorsorgeanpassung und Hilfe danach. Richtung im Kontext der Globalisierung kam sich herausgestellt, das proaktive Planen im internationalen Kontext, was auch bedeutet, dass wir international, also nicht nur interdisziplinär, sondern international arbeiten, in internationalen Teams, nicht nur in interdisziplinären Teams und auch sehr viel mehr in anderen Ländern planen. Nicht nur so Leute wie ich, die darauf spezialisiert sind, sondern von den Studenten zum Beispiel, die ich habe. Ein großer Teil geht nach dem Studium ins Ausland, auch nach Fernost, zumindest für ein paar Jahre, und sammelt da zumindest Erfahrungen, die dann auch zu Hause nützlich sein können. Der Sinn nach einer lokalen Identität ist ein sehr neues Phänomen. Dann im Kontext der neuen Armut ist das Phänomen der schrumpfenden Städte und der Beschäftigung damit eine neue Erscheinung. Community Bildung als Maßnahme der Gewaltreduzierung oder insgesamt die Gewaltreduzierung ist ein neues Thema. Und im Kontext der Governance, also stärker als zuvor, die partizipatorischen Ansätze, wo der Planer auch eher eine begleitende Rolle hat oder koordinierende Rolle als eine aktive Rolle. Dann ähnliche Rolle auch in Mediation und Planung im Zusammenhang der Vertreibung oder des Rechts auf Stadt, was aber ja in dem Fall ganz klar verbunden ist mit einem sozialen Interesse, was nicht alle haben, aber einige, wo der Planer eher eine politische Rolle einnehmen kann. Und gut, die neuen Aufgaben hatte ich zuletzt gesagt, interdisziplinär, international und Planung als Prozess zu betrachten und nicht als eine Festlegung von Strukturen, die sowieso bestenfalls nur vorübergehend stehen, wenn die Stadt entwickelt sich ja immer weiter. Gut, dann höre ich hier auf. Ich wollte noch ein paar Anmerkungen machen zu dem, was ich jetzt daraus als Folgerung für unsere Lehrer in Darmstadt ziehe. Also, was wir machen, die globale Entwicklung reinzubringen, nicht nur Nord-Süd, denn der Unterschied Nord-Süd ist eben inzwischen reproduziert im einzelnen Land, in der einzelnen Stadt auch, während im sogenannten Süden manche mehr moderner sind und modernisierter als die modernen Länder. Daneben natürlich auch die Frage der Entwicklungszusammenarbeit mit dem verschobenen Schwerpunkt, der Austausch von Studenten, den wir koordinieren, aber gleichzeitig eben auch später der professionelle Austausch ist in Projekten, Forschungsprojekten, auf dem Erziehungssektor, weil eben auch Auslandsstudenten sehr viel häufiger in Europa studieren, wobei jetzt Europa, und das ist der Schwerpunkt des Erasmus Mundus Programms, in dem wir jetzt auch ein Programm haben, daran liegt den USA zum Beispiel, die Creme der internationalen Studierenden abzuschöpfen. Also internationaler Hauptbeherrschungsmarkt wieder als ökonomischer Faktor, sowohl über Studiengebühren, wie aber auch über langfristig, wenn Studenten einmal im Ausland waren, dann knüpfen sich die Kontakte und halten auch den Kontakt, wenn sie später in der richtigen Position sind. Wir haben eine Webseite für Studierende oder Leute, die im Ausland arbeiten wollen, junge Leute, die interessante Informationen bringt, aber auch eine Datenbank, die genau diesen Schwerpunkt, sich auf den Schwerpunkt konzentriert, wo man auch das ist der Vorteil von dieser Datenbank, die Kapitel in Büchern abrufen kann zu einem Thema, Zeitschriften, da gibt es auch andere Datenbanken, die das haben, aber sehr viele Bücher sind ja heute Sammelbände, wo ein Artikel über Lateinamerika, über Chile, ein anderer über Pakistan, ein dritter über was weiß ich, ein anderes Land ist, die findet man aber normalerweise nicht in den Datenbanken. Das haben wir jetzt gesehen, dass das fehlt und haben damit begonnen. Dann die Zeitschrift Bio wurde schon erwähnt. Der Zusammenschluss ist inzwischen von hauptsächlich Leuten von Universitäten, aber auch die früher an Universitäten gearbeitet haben und die täglich jährlich eine Tagung machen und zum Schluss jetzt einen Masterstudiengang, der Hauptstudiengang mit dem Thema der internationalen Stadtentwicklung, Schwerpunkt Länder des Südens. Wir haben es genannt International Cooperation und Urban Development, der jetzt in das Erasmus-Mundus-Programm aufgenommen wurde und wo wir um die 25 Studierende haben, die zuletzt aus 23 verschiedenen Ländern kamen, in einem Kurs, also und ausgewählt aus 300 Bewerbungen, also ein unheimlich motiviertes und interessante Gruppe und auch der Unterricht dort. Ich habe hier Prospekte, wen das interessiert, können Sie nachher mitnehmen. Und jetzt eben seit nächster Woche, der gleiche Kurs auch regional in Vietnam angeboten. Wie das werden wird, weiß ich noch nicht. Bin mal gespannt. So, dann danke für die Geduld.